Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Heute zu Gast
Lara Solti.
Lara Solti kommt gerade frisch aus einem Hilfseinsatz in der Ukraine. Was sie dort gemacht und erlebt hat, das besprechen wir jetzt. Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Lara, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Gerne. Also ich heiße Lara Solti. Ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Bottrop. Und seit Juli diesen Jahres arbeite ich als Freiwillige mit der deutschen Hilfsorganisation CADUS in der Ukraine. Bin da in Dnipro tätig, das ist die viertgrößte Stadt des Landes im Osten. Genau, davon möchte ich heute berichten.
Ja, sehr gerne. Du hast gerade gesagt, du arbeitest für die Hilfsorganisation CADUS. Was ist das für eine Organisation?
Das ist eine deutsche NGO, also eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Und die waren schon in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten tätig, unter anderem in Syrien, in Asien. Und jetzt zurzeit sind die seit 2022 in der Ukraine und auch in Gaza tätig.
Wo und wie lange warst du in der Ukraine?
Die Stadt, in der ich wohne und in der wir hauptsächlich arbeiten, heißt Dnipro. Die ist im Osten des Landes. Ich würde sagen, auf der Nord-Süd-Achse ungefähr halbe Strecke zwischen dem Schwarzen Meer und Kharkiv im Norden. Und da bin ich seit Juli. Die Einsätze sind immer in einem 6-Wochen-Zyklus. Das heißt, ich bin dann 6 Wochen vor Ort in der Ukraine und habe dann ca. 3 Wochen frei. Zur Erholung, die ich dann meistens in Deutschland bei meiner Familie oder bei Freunden verbringe.
Ja, Familie, sagen wir es doch gleich. Wir haben ja auch gerade den Nachnamen gesagt. Du bist die Tochter von Pfarrer im Ruhestand Achim Solti.
Ja, genau.
Und du lebst gerade wieder in Bottrop.
Genau, ich habe gerade Zeit, bin im Urlaub, im Erholungsurlaub. Und genau, die freie Zeit verbringe ich dann gerne mit meiner Familie hier in Bottrop.
Und die freuen sich auch, dass du wieder da bist.
Die freuen sich, ja. Vor allem, wenn man aus dem Kontext wie der Ukraine wiederkommt, dann ist, glaube ich, die Freude noch mal besonders groß.
Was hast du genau in der Ukraine gemacht oder was machst du da genau?
Also meine Stelle heißt Projektassistenz. Ich bin Freiwillige. Das heißt, es ist kein Job in dem Sinne, sondern ich bin als Freiwillige da. Und Projektassistenz bedeutet ein bisschen von allem. Ich helfe hauptsächlich bei der Verwaltung der Finanzen, der Logistik, der Buchhaltung und koordiniere mit die Einsätze und helfe quasi überall, wo Hilfe gebraucht wird und unterstütze da unsere Mediziner. Wir haben medizinische Teams, die Intensivtransporte fahren und medizinische Evakuierungen durchführen und die unterstütze ich mit allem, wo sie gerade Unterstützung brauchen.
Ja. Ist das ein Ehrenamt?
Ja, das ist ein Ehrenamt für mich.
Was hat dich bewogen, dieses Ehrenamt zu übernehmen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe humanitäre Hilfe auch im Master studiert. Das heißt, mir war schon länger klar, dass ich in diese Richtung arbeiten möchte. Gerne auch in einem Konfliktkontext, weil ich glaube, dass da die Hilfe einfach am allerdringendsten benötigt wird. Warum Ukraine? Ich habe mich dem Konflikt vor allem jetzt seit 2022 sehr verbunden gefühlt. Als es losging im Februar, war ich gerade in Warschau an der Uni und habe dort studiert. Und erinnere mich noch genau, wie ich morgens aufgewacht bin, mein Handy in die Hand genommen habe und die Push-Mitteilung gesehen habe, dass Russland den Krieg begonnen hat. Direkt im Nachbarland, das ist ja von Warschau wirklich nicht weit. Und in meinem Studium in Warschau ging es auch um bewaffnete Konflikte, um internationales Recht und humanitäre Hilfe. Das heißt, wir haben den Konflikt von Anfang an begleitet, auch in der Uni. Und von daher hatte ich von Anfang an eine emotionale, aber auch eine akademische Bindung zu dem Konflikt und wollte helfen, wollte auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen. Habe mich dann informiert, nach Jobs gesucht, nach Stellen gesucht, die auch im humanitären Bereich leider sehr, sehr umkämpft sind. Das heißt leider, zum Glück gibt es viele gute Leute, die das machen möchten. Aber CADUS hat mir die Chance gegeben, in die Ukraine zu gehen und da habe ich nicht Nein gesagt und auch nicht lange gezögert.
Mit wie vielen Leuten seid ihr vor Ort?
Das wechselt immer ein bisschen. Jetzt gerade vergrößert sich das Projekt auch ein bisschen. Ich würde schätzen, wir sind zwischen 10 und 15 Leute, die immer rein und raus rotieren. Das heißt, wir haben medizinische Teams, die dann auch wie ich 6 Wochen vor Ort sind und 3 Wochen frei haben, die dann mit den jeweils anderen Teams rotieren.
Was sind das für Menschen? Du hast gerade gesagt, medizinischer Dienst. Sind das überwiegend Pflegekräfte, Ärzte?
Genau, das sind hauptsächlich Pfleger und Sanitäter oder Pfleger. Die Ärzte-Teams, die immer mit einem Krankenwagen unterwegs sind, die bestehen immer aus einem Arzt oder einer Ärztin, einem Pfleger, Pflegerin oder Sanitäter, Sanitäterin und einem Fahrer. Die kommen, also wir sind ein sehr internationales Team, obwohl CADUS eine deutsche NGO ist. Das heißt, wir haben Leute aus Australien, aus Kanada, aus Deutschland, aus England, aus Serbien, aus der Ukraine selber natürlich auch einige.
Ja. Ja,
so sind wir sehr ein buntes Team.
Warum kommt jemand aus Australien und sagt, da möchte ich helfen?
Ja, warum sind deutsche Entwicklungshelfer und humanitäre Helfer in
Afrika?
In Afrika, in Bangladesch, wo auch immer.
Okay, du hast recht. Ich streich die Frage. Aber du hast jetzt mit Medizin nichts zu tun. Also das ist jetzt nicht für dich der Beweggrund gewesen, dass du unbedingt helfen willst. Du hast ja gerade gesagt, du bist auf dem Büro. Du machst eher Bürotätigkeiten.
Genau, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, finde Medizin aber super spannend. Das heißt, ich freue mich immer, wenn ich da ein bisschen was lernen kann. Und wenn es die Zeit und der Patient hergibt, dann nehmen sich auch unsere Ärztinnen und Ärzte gerne Zeit, mir da was zu zeigen oder beizubringen. Das finde ich super spannend, aber das ist nicht mein Beruf. Also ich habe wirklich humanitäre Hilfe studiert und bin da Expertin drin.
Ja, wir haben das jetzt im Gazastreifen ganz deutlich gesehen. Es gab auch Angriffe schon auf Hilfsorganisationen. Ja. Habt ihr sowas auch schon in der Ukraine erlebt?
Wir selber in der Ukraine zum Glück nicht. Es gibt natürlich auch Angriffe auf Hilfsorganisationen. Aber Cardus war da zum Glück noch nicht von betroffen in der Ukraine. Und es gibt auch, ich würde sagen, wenig gezielte Angriffe wirklich auf Hilfspersonal. Das beschränkt sich hauptsächlich auf die Front und auf Angriffe auf zivile und militärische Infrastruktur.
Ja. Wie nah seid ihr an der Front?
Wir haben zwei Standorte. Wir sind einmal Dnipro, da wo ich auch stationiert bin und arbeite. Dnipro ist von der südlichen Front ungefähr 100 Kilometer entfernt und von der östlichen Front vielleicht so 180 Kilometer. Und dann haben wir noch ein Team, das immer aus einem Arzt oder Ärztin, einem Sanitäter, Sanitäterin, einem Fahrer besteht. Die arbeiten in der Donetsk-Region, also ziemlich nah an der Front. Genau, die Stadt, in der die stationiert sind, heißt Sloviansk. Sloviansk ist, ich bin mir gar nicht sicher, das verändert sich auch öfter, aber vielleicht 20, 30 Kilometer von der Front. Die fahren Einsätze in der Region und fahren dann auch Patienten zurück nach Dnipro.
Mhm. Gab es denn schon Angriffe auf Dnipro? Man muss ja, glaube ich, mal sagen, es heißt ja eigentlich Dnipropetrovsk. Sag du es mir, wie es richtig heißt.
Genau, das ist die Region, so wie es, das ist quasi das NRW von der Ukraine. Und Dnipro-Stadt ist die Hauptstadt von Dnipropetrovsk. Und gibt es natürlich auch Angriffe. Das passiert, das ist schwer zu sagen, wie oft, vielleicht einmal die Woche, manchmal ein bisschen öfter, manchmal ein bisschen weniger oft, dass irgendwas explodiert in der Stadt oder dass wir dann auch in Shelter, also in Schutzraum müssen.
Ja. Wie geht es dir dann, wenn so etwas vorkommt?
Überraschend gut, muss ich sagen. Ich war auch am Anfang davon überrascht, dass mich das eher wenig belastet, wenn wir eine Explosion hören und dann alle zusammen in den Schutzraum, was jetzt in unserem Fall Schutzraum heißt, um das vielleicht einmal deutlich zu machen, nicht Keller, wir haben keinen Keller im Haus, aber das heißt ein Raum, der mindestens zwei Wände von der Außenwelt abgeschirmt ist, um halt mögliche Explosionen oder Debris, was von den Explosionen fällt, von uns fernzuhalten. Und dadurch, dass ich mit dem Team da bin, die seit 2022, also seit Kriegsbeginn da sind und ich sehe, wie entspannt die mit der Situation umgehen, hat das, glaube ich, auf mich abgefärbt, dass ich da auch ziemlich entspannt mit umgehen kann.
Ja, entspannt heißt, du machst dir keine Sorgen?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Wenn es passiert, dann wir sind zum Beispiel im Haus und es gibt eine Explosion, dann ist es allermeistens die Luftabwehr, die russische Drohnen oder teilweise auch Raketen abgeschossen hat. Dann gucken wir uns kurz an, sagen, ja, das war eine Explosion und gehen dann alle zusammen in den Schutzraum und warten dann da, bis unsere Sicherheitsexpertin uns sagt, dass wir wieder rauskommen, dass der Himmel frei ist.
Ja. Wie fühlt sich das Leben im Krieg an? Auch wenn du jetzt, sag ich mal, doch ein bisschen weit weg von der Front bist. Aber du hast es ja gerade gesagt, es gibt ja auch Angriffe auf die Stadt. Wie fühlt sich Leben in einem Krieg an?
Das ist eine große Frage. Ich kann natürlich nur für mich selber sprechen. In der Stadt, vor allem in den größeren Städten, die nicht weit im Osten sind, kann man es vergessen. Das heißt, wenn man durch die Stadt geht, sind die Cafés und Restaurants voll. Man kann ins Kino gehen, man kann shoppen gehen.
Ist das nicht irgendwie unwirklich?
Ja, und man vergisst es auch. Ich vergesse es auch manchmal. Das ist nicht etwas, an das ich die ganze Zeit denke. Es ist nicht so, als würde ich es vergessen. Aber es ist nicht ständig präsent in meinem Kopf, dass ich denke, oh Gott, wir sind in einem Krieg und jederzeit könnte was passieren. Das ist nicht der Fall. Also die Situation auch in Dnipro ist relativ entspannt. Und das Leben geht weiter. Das muss ja auch weitergehen. Also was ist die Alternative? Es ist seit über zwei Jahren großflächig Krieg in der Ukraine, seit 2014 in einigen Teilen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, auch für die Menschen vor Ort, als einfach weiterzuleben und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Was wusstest du im Vorfeld über die Mission? Wie weit bist du aufgeklärt worden, auch über die Gefahren etc.?
Also ich hatte ein paar Vorbereitungsmeetings. Eins davon ging auch zum Thema Sicherheit mit unserer Einsatzleiterin, die mir von den Protokollen und Sicherheitsvorkehrungen vor Ort berichtet hat. Und ich habe das Glück, dass ein Studienfreund von mir auch schon seit 2022 in der Ukraine arbeitet, mit dem ich natürlich auch in engem Austausch stand, gerade als es dann darum ging, dass ich jetzt auch ausreisen werde. Und ich glaube, er hat mir auch ein bisschen die Sorge genommen, die ich hatte, und hat auch gesagt, in den meisten Teilen geht das Leben normal weiter. Es gibt diese Gefahr, die ist immer da. Aber es ist nicht so, als würde man jetzt wirklich nur von Schutzraum zu Schutzraum laufen müssen. Mhm.
Bist du ein ängstlicher Typ oder eher nicht?
Eher nicht. Ich glaube, es tut auch meine Arbeit ganz gut.
Ja, wir haben es ja gerade so im Vorgespräch so mit deinen Eltern auch erfahren. Du bist ja schon mit 15, ist das richtig?
Ja.
Nach Venezuela gegangen für ein Jahr, wenn ich es noch richtig erinnere jetzt, ne?
Ja, genau, für den Schüleraustausch. Das hat mich schon immer gereizt, irgendwie andere Länder zu sehen, andere Regionen zu erkunden, andere Kulturen kennenzulernen. Ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt, aber irgendwie hatte ich diesen Wunsch schon immer in mir. Und deshalb glaube ich auch, dass der Beruf der humanitären Hilfe perfekt zu mir passt, weil mir das halt erlaubt, in vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten, zu reisen, viele Leute kennenzulernen.
Ja. Wie leben denn deine Eltern damit, dass du in der Ukraine bist? Oder damals nach Venezuela gegangen bist?
Als ich meinen Eltern davon erzählt habe, dass es jetzt wohl danach aussieht, dass ich in die Ukraine gehen werde, waren eher lange Gesichter am Esstisch. Aber ich habe dann auch erzählt von den Sicherheitsmaßnahmen, wie lange die Organisation schon ohne Vorfälle vor Ort ist, von meinem Studienfreund, der in der Ukraine arbeitet. Habe versucht, denen da auch so die Angst zu nehmen. Und wenn ich dann vor Ort bin, habe ich relativ viel Kontakt mit meinen Eltern, auch einfach, weil wir ein enges Verhältnis haben. Und ich glaube, das hilft meinen Eltern auch extrem, dann zu sehen, wie ich lebe, mit welchen Menschen ich mich umgebe, wie ich meine Freizeit gestalte und dass das alles möglich ist.
Dein Vater hat es ja gerade auch gesagt, ihr telefoniert oder chattet fast täglich halt, ne?
Ja, genau. Je nachdem auch, wie viel ich zu tun habe, wie viel ich arbeite, was meine Eltern machen, ob sie im Urlaub sind oder zu Hause, haben wir fast täglich Kontakt. Ja. Und wenn es nur eine kurze Nachricht ist und zwischendurch ein Videoanruf.
Wie wichtig ist es, ich sag mal, den Kontakt aus der Ukraine heraus in die Heimat mit Menschen zu halten, die einem wichtig sind?
Das ist mir sehr wichtig, aber auch da gibt es Abstufungen. Also einerseits finde ich es extrem wichtig, mit den Menschen, die mich mein ganzes Leben lang kennen, mit denen ich ein enges Verhältnis habe, zu reden, mich auszutauschen. Aber natürlich gibt es auch da Sachen, die meine Eltern oder Leute, die nicht in dem Bereich arbeiten, nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Mhm. Deshalb glaube ich, dass auch gerade die Unterstützung, der Support innerhalb der humanitären Community, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder mit Freunden, die in dem Bereich arbeiten, extrem wichtig sind, weil man mit denen auch über schwere Momente sprechen kann oder auch Witze darüber machen kann, die wissen, wie das gemeint ist und wie sich das anfühlt, in so einer Situation zu sein. Mhm.
Dein Papa ist Notfallseelsorger. Habt ihr auch seelsorgerische Begleitung?
Ja, wir bieten, beziehungsweise Cardus bietet für die Mitarbeitenden Unterstützung an, während und nach der Einsätze. Zusammen mit Sea-Watch haben wir da eine Datenbank an Psychologinnen und Psychologen und Seelsorgern.
Ja. Musstest du das schon mal in Anspruch nehmen?
Nee, zum Glück noch nicht. Aber ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wir wurden auch alle dazu ermutigt, die Möglichkeit wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dann weiß ich, dass ich da eine Stelle habe, an die ich mich wenden kann. Das ist auch viel wert.
Ja. Klingt jetzt vielleicht komisch. Gab es in der Ukraine auch mal schöne oder sagen wir mal gute Momente?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, sonst könnte man die Arbeit auch gar nicht machen. Vor allem im Team gibt es super viele schöne Momente. Wir haben ein super, super nettes Team vor Ort. Wir verstehen uns alle gut. Das ist extrem viel wert, glaube ich. Das heißt, wir wohnen alle zusammen, wir arbeiten zusammen und wir verbringen unsere Freizeit zusammen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir uns da auch irgendwie gut verstehen. Das heißt, wir machen viel zusammen, gehen essen oder bestellen Essen oder kochen zusammen oder gehen abends was trinken zusammen und haben halt auch das Privileg und das Glück, dass das alles möglich ist in Dnipro. Genau, wir haben ein sehr gutes Teamverhältnis.
Wie erlebst du die Menschen in der Ukraine?
Ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen für mich, weil ich weder Russisch noch Ukrainisch spreche.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt nicht so engen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung.
Aber wie verständigt ihr euch dann über Englisch?
Ja, das heißt, einige Ukrainer können Englisch, gerade die Jüngeren. Und wir haben natürlich auch ukrainische Mitarbeitende, mit denen ich da natürlich mehr Kontakt habe und mich auch gut austauschen kann. Ich glaube, das Meinungsbild auch in der Ukraine ist sehr gespalten. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen alles tun, diesen Krieg zu gewinnen, inwiefern das möglich ist. Es gibt auch Leute, die davon genervt sind oder ja, auch kritische Stimmen gegen die Regierung. Also ich glaube, da gibt es breit gefächerte Meinungen.
Praktisch wie hier auch.
Ja, ich glaube, das ist ganz normal, das ist überall so. Aber natürlich schweißt auch so eine Situation wie ein Krieg die Bevölkerung zusammen und viele Leute halten zusammen.
Ach, da kommt noch einer.
viel los hier.
So, zwei so kleine Hunde kommen uns gerade entgegen. Der hat irgendwas vom Fuchs, oder?
Ein bisschen, ja.
So ein bisschen. Wo waren wir?
Die bei Ukrainern?
Ja, genau. Das wäre jetzt so eine Frage gewesen von mir. Wie gehen die mit dem Krieg um? Das hast du jetzt ja gerade schon gesagt. Haben die Menschen denn eigentlich Hoffnung, dass es bald aufhört?
Ich glaube, ohne Hoffnung würde es ganz, ganz schwierig werden. Ich glaube, Menschen versuchen sich auf jeden Fall die Hoffnung zu bewahren. Irgendwie muss es weitergehen. Irgendwie muss dieser Krieg auch irgendwann hoffentlich ein einigermaßen gutes Ende finden. Ich glaube, die Hoffnung stirbt wie im bekannten Sprichwort zuletzt. Und ja, alle suchen sich Hoffnung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber natürlich ist die Bevölkerung extrem betroffen vom Krieg. Ich glaube, gelesen zu haben, dass 2/3 der ukrainischen Bevölkerung einen nahen Verwandten oder guten Freund bereits an den Krieg verloren hat. Das heißt, das beeinträchtigt wirklich die gesamte Bevölkerung. Eigentlich jeder kennt jemanden, der Militär ist, der gefallen ist, der verletzt wurde, der verschleppt wurde. Das heißt, es ist schon sehr, sehr präsent. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, das Leben muss weitergehen. Und ich glaube, das sehen auch die allermeisten Ukrainer so.
Ja. Du hast gesagt, jetzt 6 Monate machst du das jetzt?
Seit Juli.
Ja, sind
ja fast. Ja.
Ja, fast. Wie lange willst du es noch machen?
Solange, wie ich mich gut fühle und das Gefühl habe, was Sinnvolles zu tun.
Ja.
Das ist jetzt bei Cardus natürlich ein freiwilligen Einsatz, aber das ist schon mein Beruf. Und das ist schon mein Plan, zumindest für die nächsten Jahre in diesem Beruf zu arbeiten. Und dann entweder in der Ukraine zu bleiben oder in den nächsten Kontext weiterzuziehen.
Ja, du sagst jetzt Beruf. Und auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt Ehrenamt.
Genau, der Einsatz in der Ukraine ist jetzt ein Ehrenamt, aber ich habe humanitäre Hilfe studiert und sehe da meine Zukunft in diesem Bereich.
Ja, das heißt, irgendwann willst du auch davon leben können.
Ja, das wäre ideal. Stellen sind leider oder zum Glück sehr umkämpft in dem Bereich,
ja.
Weil es sehr viele sehr gute Leute gibt, die humanitär helfen möchten, die sich da einsetzen möchten. Und es gibt immer weniger Gelder für die humanitäre Hilfe, das heißt, dass Stellen umkämpft sind. Was natürlich schade ist für mich jetzt persönlich, aber natürlich ein gutes Zeichen ist, dass es genügend Leute gibt, die da Interesse dran haben und das machen möchten.
Ja, also ist die Jobperspektive gar nicht so rosig?
Rosig würde ich nicht sagen, nee. Aber ich glaube
auch. Wie würdest du sagen?
Schwierig, schwierig. Zukunftssicher in dem Sinne, dass es immer Krisen und Konflikte geben wird, so zynisch das klingen mag.
Ja.
Aber es muss halt auch die Finanzierung geben, um uns dahin zu schicken, damit wir vor Ort arbeiten können.
Ja. Was nimmst du aus dieser Zeit jetzt in der Ukraine für dich ganz persönlich mit?
Puh, das ist auch eine große Frage. Ich glaube ganz, ganz viel. Ich habe ganz viel von meinem Team auch gelernt. Ich bin tatsächlich die Jüngste im Team vor Ort.
Okay.
Viele davon.
Wie alt ist dein Altersdurchschnitt?
Ich würde sagen, wir haben einige um die 30. Wir hatten aber auch Ärztinnen Anfang 50. So in dem Spektrum. Aber ein sehr. Sehr junger Teamgeist, sehr viel Energie im Team und wie gesagt, einige von denen arbeiten wirklich seit Jahren oder Jahrzehnten im humanitären Bereich, waren im Sudan, in Mali, in Gaza, überall unterwegs. Von denen konnte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Auch von den Ukrainern vor Ort. Ich glaube, das ist nochmal sowas vor Ort selber zu sehen, ist ein sehr guter Realitätscheck. So zu den Problemen, die wir in Deutschland haben, die man persönlich hat, das dann nochmal ja, mit anderen deutlich größeren Problemen vergleichen zu können.
Das verstehe ich. Es ist, ich glaube, manchmal wäre es wichtig, wenn ganz viele von denen, die schreien, dass das Leben bei uns doch so doof geworden ist, wenn die mal solche Sachen mal wirklich erleben würden, ne? Dann wüssten sie eigentlich, es ist auch wieder so wahrscheinlich so ein Phrasenschweinspruch, dann wüssten sie wahrscheinlich, ja, wie gut es ihnen geht.
Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Start- und Grundvoraussetzungen in Deutschland. Ich will damit gar nicht irgendwelche Probleme kleinreden.
Ja.
Aber mein Ansatz, das habe ich auch zum Teil in der Ukraine gelernt, ist einfach sehr pragmatisch. Wir haben Probleme, ja. Wie können wir die lösen? Also ich verliere mich weniger in diesen großen ganzen Gedanken, dass alles schrecklich ist, sondern ich versuche eher Lösungen zu finden, pragmatisch zu denken.
Lass uns zum Schluss noch mal so ein bisschen über dich reden. Was machst du denn jetzt eigentlich, wenn es für dich jetzt nicht darum geht, Menschen zu helfen?
Wie meinst du das?
Ja, vielleicht hast du ja auch Hobbys oder so.
Ja, also in der Ukraine ist wirklich der Fokus auf Arbeit. Wir arbeiten 6 Tage die Woche. Manchmal auch ein bisschen mehr. Hobbys habe ich auch. Ich gehe ganz gerne bouldern oder klettern. Auch da gibt es in Dnipro in der Ukraine 2 Kletterhallen, die ich gehen kann. Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden. Bin gerne draußen in der Natur, so wie jetzt auch im Wald. Und da bin ich auch sehr froh, dass es in der Ukraine die Möglichkeiten gibt, auf Freizeitaktivitäten nachzugehen.
Ja. Was für Musik hörst du auch gerne?
Das ist noch so eine große Frage.
Ach, scheinbar habe ich heute nur große Fragen am Start.
Ah, alles gemischt. Also es fängt an bei deutschem Indie. Ich höre durch meine Zeit in Südamerika bedingt natürlich auch viel Latino und Reggaeton, alles Mögliche. Ich höre ab und zu gern klassische Musik, Filmmusik, Rock, Metal, Punk, alles bunt gemischt.
Ja. Kriegst du denn ein bisschen was von der Kulturszene in der Ukraine mit?
Ein bisschen, sprachlich bedingt nicht so viel, wie ich gerne würde. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein paar ukrainische Nachhilfestunden nehmen.
Ja.
Aber
Musik ist ja eine universelle Sprache im Grunde.
Ja, doch, doch. Immer auf meinen Playlists hat sich jetzt auch der ein oder andere ukrainische Song eingeschlichen. Die haben auf jeden Fall super viel Musik und super viel Kunst und Kultur. Es gibt Museen und Oper und Theater auch in Dnipro.
Ja, man kennt ja auch die Bilder, wie die Menschen in den U-Bahn-Schächten sitzen. Da spielt dann meistens einer irgendwie Geige oder irgendetwas. Und das klingt immer sehr schön. Und ich glaube, es gibt den Leuten ja auch Kraft dann dabei, ne?
Total. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann sich nicht in dem Negativen verlieren oder in den Problemen, sondern muss sich irgendwie auf das Positive fokussieren, auf Lösungen. Und ja, Musik braucht keine Worte. Ich glaube, das kann ganz viele Menschen einfach so verbinden und immer ein bisschen Licht auch in den U-Bahn-Schacht bringen.
Mhm. Ich würde dich ganz gerne fragen, weil wir haben es ja schon im Vorfeld schon so ein bisschen gesagt, welche Rolle spielt Kirche für dich? Dein Papa ist Pfarrer, das haben wir ja gehört.
Mein Papa ist Pfarrer, das heißt, ich bin mit Kirche aufgewachsen.
In einem Pfarrhaus halt.
In einem Pfarrhaus, direkt neben der Kirche, genau. Das ist aber nicht meins. Da habe ich persönlich, bin ich nicht gläubig. Und ich glaube, weiß aber auch, dass es vielen Leuten super viel Kraft gibt. Auch vielen Leuten, die im humanitären Bereich arbeiten, denen es hilft, in Kirchen oder in andere Gotteshäuser zu gehen, zu beten, mit Geistlichen, welcher Konfession auch immer, zu sprechen. Aber für mich persönlich spielt das eher keine Rolle.
Mhm. Wie blickst du als junge Frau, dann lassen wir das Thema, wie blickst du als junge Frau auf die Zukunft? Hat sich der Blick durch dein Engagement in der Ukraine irgendwie verändert?
Das ist noch so eine große Frage. Heute ist definitiv der Tag der großen Fragen.
Ah, schön.
Wie hat sich mein Blick verändert?
Naja, es heißt ja einfach, dass gerade im Augenblick ganz viele junge Menschen ja so ein bisschen hoffnungs- und resignativ unterwegs sind.
Ja.
Oder hoffnungslos und resignativ.
Ja, das finde ich super, super schade, gerade für junge Leute. Weil ich glaube, das ist die Zeit, optimistisch zu sein, Sachen auszuprobieren, Sachen zu wagen.
Ja.
Ich bin generell, glaube ich, ein optimistischer Mensch. Und ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft. Selbst in Situationen wie in der Ukraine, in einem Kriegskontext, findet man überall was Schönes. Und wenn es der menschliche Zusammenhalt im Angesicht des Krieges ist, dann ist das doch auch etwas Positives.
Mensch, Lara. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe, glaube ich, eine Menge wieder erfahren, auch über die Ukraine. Das hat mich wirklich auch richtig interessiert, deine Geschichte zu hören. Ich danke dir dafür und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ja, vielen Dank und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest?
Es gibt so viele Organisationen, so viele Menschen, die wirklich tolle Arbeit leisten. Ob jetzt in der Ukraine vor Ort oder auch in Deutschland, die sich einsetzen oder die Arbeit von anderen Leuten in der Ukraine oder in anderen Kontexten unterstützen möchten. Ich habe vorhin ja schon die Finanzierungsprobleme angesprochen. Das ist für viele Organisationen, gerade die kleineren, nicht einfach. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Organisationen, nicht nur Cardus, die sich über Unterstützung freuen würden.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Sehr gerne.